Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
An Aufmerksamkeit mangelt's nicht dem Thema Gesundheit und den Krankenhäusern in Zeiten einer Pandemie. Aber wir erinnern uns an Balkonjubel für Pflegekräfte und andere. Von Aufmerksamkeit und Zuspruch alleine kann man den Betrieb halt auch nicht aufrechterhalten. Und es mangelt an Geld. Der Bundesrechnungshof, der zweifelt daran, wie zukunftsfähig Krankenhäuser in Deutschland zum Teil noch sind. Und dieses Lied singen Krankenhäuser ja auch schon eine ganze Weile. Es soll sich zumindest für den Moment etwas daran ändern. Panayotis Gavridis.
Digitaler und moderner sollen die Krankenhäuser werden und dafür gibt es 3 Milliarden Euro vom Bund. Mit dem Geld sollen vor allem die Notaufnahmen der Kliniken besser ausgestattet werden. Krankenhäuser bildeten vor allem in Zeiten der Pandemie das Rückgrat der medizinischen Versorgung, erklärt dazu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass der Bund aus Haushaltsmitteln in Krankenhäuser investiert, da eigentlich die Länder, es ist schon angesprochen worden, zuständig sind. Mit der Länderkofinanzierung kommen wir auf über 4 Milliarden Euro Investitionen.
Gefördert werden zum Beispiel Patientenportale oder wenn Behandlungen und Pflegeleistungen komplett elektronisch dokumentiert werden. Zuschüsse gibt es auch für ein digitales Medikationsmanagement. Mindestens 15% der Investitionen sollen dabei in die IT-Sicherheit gehen. Das sei richtig, so Spahn, und nennt als Grund den zuletzt bekannt gewordenen Hackerangriff auf die Düsseldorfer Uniklinik.
Ja, Investitionen in IT-Sicherheit sind nicht immer gleich sexy, weil man nicht gleich was zeigen kann, was irgendwie vielleicht in der Versorgung gut ausschaut. Aber Investitionen in IT-Sicherheit sind notwendig, weil Gesundheitsdaten sind die sensibelsten Daten, die es gibt.
Die etwa 2000 Kliniken bekommen über die Corona-Krise hinaus also noch 1 Milliarden Zuschuss für Investitionen. Spahn wendet sich in der Bundestagsdebatte direkt an die Fraktionen der Linken und Grünen, die sich bei der Abstimmung enthalten.
2021 wird so viel in Krankenhäuser in Deutschland investiert wie nie zuvor und Sie müssen schon erklären, warum Sie da nicht zustimmen.
Warum sich Ihre Fraktion enthält, erklärt die Sprecherin für Gesundheit der Grünen im Bundestag, Maria Klein-Schmeink, so.
Wir enthalten uns deshalb, weil diese Investition nicht eingepasst ist in einen vernünftigen Rahmen, wo dann auch sichergestellt ist, dass dieses Geld tatsächlich dazu führt, dass die Krankenhäuser in Deutschland den Digitalisierungsschub erhalten, den sie dringend brauchen.
Der linken Abgeordnete Harald Weinberg hält das sogenannte Krankenhaus-Zukunftsgesetz für einen Etikettenschwindel, wie er sagt, und kritisiert, dass auch private, profitorientierte Krankenhausbetreiber Geld bekommen. Könnten.
Sie halten unumwunden am System der Fallpauschalen und damit am wirtschaftlichen Wettbewerb fest. Dieser Wettbewerb gefährdet die Existenz vieler Krankenhäuser, vor allem von öffentlichen und frei gemeinnützigen. Deren Systemrelevanz ist zwar in der Corona-Pandemie Land auf, Land ab gepriesen worden, ihre Zukunft wird mit diesem Gesetz aber nicht gesichert.
Die AfD stimmt gegen den Gesetzentwurf und fordert ein komplett anderes Vergütungssystem für Kliniken. Die FDP stimmt, wie es der liberale Andrew Ullmann sagt, ausnahmsweise zu. Eine Querfinanzierung des Bundes dürfe nicht zur Regel werden.
Es war und ist nämlich die Verantwortung der Länder, für die Investitionskosten ihrer Krankenhäuser aufzukommen.
Das Gesetz sieht auch vor, dass Krankenhäuser Rückerstattungen verlangen können, wenn sie wegen der Corona-Pandemie weniger Geld eingenommen haben.
Ja, soweit die politische Dimension und Diskussion. Wie sehr freut sich einer, der dieses Geld jetzt sozusagen entgegennehmen kann? Wie sehr freut der sich über dieses Gesetz? Das habe ich vorhin Josef Düllings gefragt. Er leitet ein Krankenhaus in Paderborn und ist Präsident des Verbandes der Krankenhausdirektoren.
Also man muss zunächst einmal sagen, mit Blick auf die Mangelsituation der letzten Jahre, vor allem im Bereich Digitalisierung, ist das ein sehr guter Schritt. Wir haben als Verband der Krankenhausdirektoren seit 2014 hier immer wieder Investitionen gefordert. Wir haben 10 Milliarden veranschlagt, die wir aus internationalen Vergleichen ermittelt haben, über 5 Jahre, also 2 Milliarden pro Jahr. Und wenn wir jetzt zusammen mit den Ländern auf 4 Milliarden zurückgreifen können, dann muss ich sagen, hat der Bundesgesundheitsminister für die Jahre 2021 und 2022 alles richtig gemacht.
Da klingt ein Aber mit, was ist danach? Ist das eine nachhaltige Lösung?
Ja, das ist genau der Punkt. Wir haben ja sehr viele Themen, die man mit Blick aus der privaten Perspektive nicht nachvollziehen kann. Also wir sind nach wie vor in der Basisdigitalisierung, also WLAN-Ausbau im Krankenhaus. Dann die Einführung der elektronischen Patientenakte bis Ende 2021, was gesetzliche Pflicht ist. Dann die Digitalisierung der Ambulanzen. Dann die Digitalisierung der Leistungsabrechnung, Prüfung mit dem medizinischen Dienst der Krankenkassen. IT-Sicherheit ist bereits angesprochen worden. Das nimmt einen höheren Stellenwert ein, wenn der Digitalisierungsgrad steigt. Dann das Thema digitale Medikation. Wir haben ein Riesenproblem aus dem ambulanten Bereich mit Medikamenteninteraktionen, Patienten mit 12 Medikamenten und mehr. Und intensivmedizinisch geht es auch um die Digitalisierung. Hier wird sehr vieles noch in Kurven eingetragen, also sehr analog und mit der Hand.
Sie brauchen also auch langfristig mehr Geld für die Digitalisierung. Das klingt jetzt dann vielleicht ein bisschen, als würde ich meinen eigenen Urgroßvater spielen, wenn ich jetzt die Digitalisierung wegrede. Trotzdem frage ich mich aber, ist, weil Sie jetzt solche Dinge auch nennen wie WLAN in Krankenhäusern, ist das der springende Punkt? Sparen Sie sozusagen problematisch an der Digitalisierung? Oder sollten wir nicht erstmal gucken, dass wir Geld in die Versorgung von Patientinnen und Patienten stecken?
Ja, wir erzielen durch die Digitalisierung natürlich auch mehr Rationalität, also mehr Ressourcen, die dann den Patienten wieder zugutekommen. Wir erhöhen die Sicherheit in der Patientenbehandlung, zum Beispiel Patientenmanagementsysteme auf Intensivstationen. Man muss sich das auch intersektoral vorstellen. In anderen Ländern ist es eben so, dass ein großer Anteil der Häuser in einem Gesundheitsnetzwerk integriert sind. Das ist in den 300 Kreisen in Deutschland nicht der Fall. Das läuft über Faxe und Telefone. Und hier wünsche ich mir eben auch ein digitales Netzwerk. Das kann man aber mit dem Krankenhauszukunftsgesetz so nicht umsetzen.
Das heißt, Sie fordern ja auch, dass es eben langfristig jährlich mehr Geld als Zuschuss gibt für die Krankenhäuser in Deutschland. Wenn Sie das nicht bekommen, können Sie konkret machen, was Ihnen dann im Alltag fehlt, was Sie quasi nicht machen können, wo Sie vielleicht entscheiden müssen, hier müssen wir in der Versorgung Abstriche machen, weil sonst reicht das Geld nicht.
Das kann man sehr konkret machen. In der Regel sind das große Bauprojekte. Also wir sind Perinatalzentrum Level 1. Wir haben eine Frühchenintensivstation, die ist 30 Jahre alt. Ein Bauprojekt, das wir länger schon planen, über 20 Millionen Euro. Das schieben wir immer weiter in die Zukunft. Und das ist keine moderne Krankenhausversorgung. Die Hygienerichtlinien, all diese Dinge werden eingehalten. Das ist wahr, aber es ist eben doch sehr oldschool und bis hin zu den Verwaltungsgebäuden, wo man dann auch sieht, an anderer Stelle ist das alles moderner. Das ist aber nicht primär Sache des Bundes, sondern die haben die Länder über viele Jahre zu wenig getan. Und dass der Bundesgesundheitsminister hier die Verantwortung an sich zieht und sagt, das muss jetzt passieren, muss ich sagen, finde ich einen sehr guten Aufschlag. Mhm. Aber nach 2022 muss das weitergehen, weil wir sind damit noch nicht fertig.
Bauprojekte zum Beispiel, Stationen, die nicht modernisiert werden, haben Sie jetzt als ein konkretes Beispiel genannt. Gibt es auch so Situationen, die Krankenhäuser im Alltag haben, wo man sagt, meiner ärztlichen Meinung zufolge würde Patientin XY eigentlich das brauchen, aber dafür haben wir nicht das Geld?
Ja, das ist zum Beispiel das Thema Medikationsplan. Je nachdem, welche Studie Sie zugrunde legen, sterben in Deutschland 30.000 bis 50.000, vor allem Hochbetagte, an Medikamenteninteraktionen. Und das ist ein Thema der Zersplitterung. Das kriegt man in der analogen Form nicht hin. Wir brauchen dafür Digitalisierung und Vernetzung auch der Gesundheitsdienstleister. Das ist ein ganz konkret patientengefährdender Effekt wegen der unzureichenden Digitalisierung. Das kann man so sagen.
Jetzt ist es generell natürlich so, dass man sich prinzipiell immer gerne mehr Geld wünscht, das ist klar. Gibt es aber auch so Momente, wo Sie sagen, okay, hier und da könnten vielleicht auch Krankenhäuser sich anders aufstellen, könnten ihr Geld sinnvoller verteilen, könnten mithelfen, dass man nicht nur in Anführungsstrichen sagt, wir brauchen mehr in den Topf rein?
Ja, das ist der Punkt. Vor allem die baulichen Strukturen so zu verändern, dass die Prozesse schlanker werden. Das geht. Dazu brauchen Sie aber signifikante Fördermittel. Und Anfang der 90er lag die Quote noch bei etwa 9%. Jetzt liegt sie bei knapp 3%. Ist nur ein Drittel. Und wenn man Ressourcen einsparen will, braucht man schlankere, vor allem bauliche Strukturen. Das geht aber nicht mit 500.000 Euro, sondern da müssen Sie in der Regel Summen von 20, 30 Millionen Euro aufnehmen. Und wenn man das über Kredite macht, dann hat man in der Bilanz die Abschreibung. Wenn ich die 20 Millionen mal nehme, die Zinsen sind ja günstig, dann muss ich das über 20 Jahre abschreiben. Das heißt, ich fange ein Jahr mit 1 Million minus an. Das muss ich erstmal verdienen. Und in dem derzeit sehr rabattierten Fallpauschalensystem ist da keine Luft mehr drin. Die großen Forschungseinrichtungen, die sagen ja, die Anteile der Krankenhäuser mit roten Zahlen liegen teilweise deutlich über 50%.
Wir haben jetzt gerade einen Beitrag gehört ja über diese Planung und die Diskussion über dieses Gesetz. Da gab es auch einen Vorwurf am Prinzip, dass die privaten Krankenhäuser quasi Teil des Problems seien, weil sie eben festhalten an diesem fallpauschalen System. Wie stehen Sie dazu?
Also ich halte nichts davon, die Träger gegeneinander auszuspielen, weil das nicht zutreffend ist. Die Privaten leisten die gleiche Qualität wie kommunale oder konfessionelle. Die Ökonomisierung durch die Fallpauschalen ist ja nicht gekommen durch den Preis pro Fall, sondern durch die enger gesetzten Rahmenbedingungen und durch die aus ökonomischen Gründen erhöhten Prüfungen des medizinischen Dienstes der Krankenkassen, Stichwort Rabattierung. Wenn man das bezahlen würde, was in der Fallpauschale drinsteckt, dann kommen die Krankenhäuser klar. Aber das ist über die Jahre mit unterschiedlichen Gesetzgebungen immer weiter eingeschränkt worden.
Josef Düllings. Er leitet ein Krankenhaus in Paderborn und ist Präsident des Verbands der Krankenhausdirektoren. Ich danke Ihnen.
Ja, danke auch.